Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel.
Good evening Europe, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, eurem Podcast rund um den ESC. Ich bin Mikkel und der Typ, der da hinten so verschüchtert in der Ecke steht, das ist Andi. Andi, komm doch mal rüber.
Hallo, ja, ich komme. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das war ein richtig guter Soundeffekt. Wie hast du das gemacht?
Na, indem ich mich physisch vom Mikrofon wegbewegt habe und dann ran. Also
ja, aber so spontan, du wusstest ja gar nicht, was ich sagen werde. Also das war
ja, ich habe einen Rollstuhl, also nicht einen Rollstuhl, sondern einen Stuhl mit Rollen.
Ja.
Und dann geht das schnell. Ja, schön, dass ich auch da sein darf, dass du mich sogar anmoderiert hast, Mikkel. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Und von mir schon mal 12 Points hier für deine Leistung heute.
Ja, danke schön. Ich muss gleich zwei Sachen vorwegschießen. Und zwar erstens, es kann sein, dass man im Hintergrund gerade eine Katze schnarchen hört. Daran möchte ich nichts ändern. Woran ich etwas hätte ändern können, war an der Anmoderation der News-Ausgabe von letzter Woche. Wir machen jetzt ja jede Woche Steady-exklusiv eine ESC 2024 News-Ausgabe, ne?
Mhm.
Und ich habe das letzte Woche gemacht, also wir machen das ja immer alleine. Und ich habe irgendwie schon gedacht, als ich da angefangen habe, habe ich gedacht, irgendwas ist komisch. Aber naja. Und dann ist mir danach eingefallen, ich habe gar nicht unsere catchy Anmoderation benutzt.
Ach Mann.
Good evening Europe. Habe ich komplett vergessen. Ich habe einfach gesagt, hallo.
Ganze Marke hier eingerissen mit einer Anmod.
Ja, es ist mir erst danach aufgefallen, also mehrere Stunden danach habe ich gedacht, ach ja, stimmt, Moment mal, wir haben eine Anmoderation.
Ja, dafür ist dir nicht passiert, dass du am Montagabend denkst, oh Gott, wir machen ja morgen 12 Points und ich bin den ganzen Tag nicht da. Das,
ja,
das war meine
deine Schuld. Ja. Ja, deine große Schuld und ich habe da auch einen Gutbiss bei dir.
Ja, den hast du jetzt ja aber schon wieder weggemacht mit deiner verkorksten Anmoderation, also jetzt sind wir even.
Ja, okay. Also wenn das für dich das Gleiche ist, naja, okay. Ja, also heute einen Tag später, aber ich habe was vorbereitet.
Das ist gut, denn ich habe nichts vorbereitet. Ja, ich bin auch ehrlich, 10 Minuten vorher eben war ich so, okay, Andi musste vorbereiten, oder? Ja, safe. Sicher? Guck nochmal nach. Also zum Glück hast du was vorbereitet.
Ja, das wäre es jetzt auch noch gewesen, ne? Wegen dir einen Tag später und dann noch später, weil du hast nichts.
Dann komme ich auch noch ohne Hausaufgaben zur Schule, ne?
Ja. Ich habe was vorbereitet und zwar mal wieder was sehr Interessantes habe ich gefunden, habe ich vorher noch nie gehört, aber ich dachte mir, es passt hier ganz gut rein, denn wir sind jetzt ja kurz vorm ESC 2024, noch ungefähr 2 Monate, dann ist es wieder soweit. Und wir haben jetzt ja auch unser News-Format, in dem wir jede Woche über den diesjährigen ESC reden. Und ich dachte mir, noch haben wir genug Abstand und noch sind alle Songs noch nicht draußen. Weil eigentlich habe ich mir überlegt, wir gehen mal alle Acts durch. Aber da kommen diese Woche noch ein paar dazu. Deswegen wollte ich damit noch warten und habe jetzt was anderes genommen, was uns erstmal wieder ein bisschen wegbringt vom ESC 2024. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm.
Okay, also ich bin ehrlich, ich bin jetzt komplett verwirrt, was uns erwartet. Aber umso gespannter und ich bin mir sicher, ich werde hinterher sagen, danke Andi, das war spannend.
Ich hoffe doch. Und weil wir haben ja hier schon ein paar so, ich sag mal in Anführungszeichen, Spin-offs vom ESC besprochen. Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel den Bundesvision Song Contest, der von Stefan Raab veranstaltet wurde, sehr am ESC orientiert. Wir hatten den sozialistischen ESC, den Intervision Song Contest. Aber Mikkel, kennst du schon Oriental Eurovision?
Nee, kenne ich nicht. Und ich war gerade richtig gespannt, welchen du jetzt hier vorstellen möchtest, weil ich weiß von mindestens einem weiteren, den es auch noch gibt. Aber ich werde ihn jetzt nicht erwähnen hier, weil vielleicht werde ich darüber mal einen Podcast machen.
Okay, ja. Weil heute dreht sich alles um Oriental Eurovision, beziehungsweise das ist eigentlich nur so der Name, den Fans diesem Event gegeben haben. Eigentlich heißt das Event World Popular Song Festival.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Noch
aber
nie gehört. Klingt so ein bisschen was wie irgendwie so Ende der 90er irgendwie auf RTL 2 lief, so The Dome-mäßig.
Ja. Ja. Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist noch ein bisschen früher und zwar in den 70ern und 80ern. Aber komme ich gleich zu. Also das World Popular Song Festival ist, ich sag mal, ähnlich zum ESC, in manchen Belangen sogar etwas, Revolutionen, die beim ESC etwas später erst Einzug erhalten haben, kamen dort früher. Und hat eine ganz interessante Geschichte, hat, wie gesagt, ein paar Parallelen zum ESC, auch personell, sagen wir es mal so. Mhm. Und deswegen will ich darüber heute sprechen.
Was hat Ralf Siegel dort gemacht?
Gucken wir mal. Also das World Popular Song Festival war ein internationaler Musikwettbewerb. Und zwar wurde der organisiert von der Yamaha Music Foundation. Also eine Stiftung zur Musikförderung von Yamaha. Und Yamaha ist das Yamaha, was du wahrscheinlich jetzt im Kopf hast. Denn Yamaha baut nicht nur Motorräder und Instrumente, die sind wirklich sehr breit aufgestellt, das finde ich interessant, sondern eben haben auch diese Yamaha Music Foundation, die gibt es bis heute und die wurde 1966 gegründet und die hat die Aufgabe, Musik zu fördern und zu popularisieren. Und Yamaha sitzt in Japan und da ist eben auch der Hauptfokus drauf, in Japan eben Musik zu fördern und zu popularisieren. Aber es werden auch, und das bis heute, Musikschulen betrieben von der Yamaha Music Foundation. Und da gibt es was, das fand ich wirklich sehr interessant, weil das klingt erstmal sehr deutsch, aber es ist tatsächlich aus Japan. Es gibt die Yamaha Grade Examination System. Das ist ein Bewertungssystem für Musikerinnen und Musiker.
Ach, hör auf.
Ja, die kriegen Noten, und zwar eine Note zwischen 13 und 1, also einen Zahlenwert. Und je nachdem, welche, also je geringer die Zahl, desto besser ist die Person in diesem Instrument. Und die werden eben bewertet von diesem, innerhalb dieses Yamaha Grade Examination Systems von der Yamaha Music Foundation. Und es ist so, wenn du als Junior-Schüler jetzt anfängst, ein Instrument zu lernen, dann kriegst du einen Wert zwischen 13 und 11, je nachdem, wie gut du bist. Wenn du zwischen 10 und 6 den Wert hast, dann bist du schon etwas weiter, aber lernst immer noch. Zwischen 5 und 3 bist du sogar ein Lehrer, Mikkel. Ne? Also du wärst Lehrer für, was ist so dein Instrument, was du gerne
machen würdest? Ja, ich glaube Akkordeon.
Okay, also wärst du Lehrer des Akkordeons mit Level 4 zum Beispiel. Oder 2 bis 1, da wärst du schon Florian Silbereisen-Niveau, da bist du Performer. Also jemand, der auch wirklich auf einer Bühne steht und Akkordeon schmettert. Ja, das macht die Yamaha Music Foundation, aber eben auch das World Popular Song Festival. Und wir haben ja schon gesagt, in der Historie des ESCs 1956 ging es da los. Hier ein bisschen später, im Jahr 1970, fand zum ersten Mal das World Popular Song Festival statt. Damals noch als Tokyo International Popular Song Festival.
Das ist aber ein schmissiger Name.
Ja, ja, mit griffigen Namen haben die es da scheinbar nicht so. Und damals ist das Vorgehen ähnlich zum ESC, wie er heute ist, also wie er erst ja teilweise Jahrzehnte später eingeführt wurde. Und zwar, es gab damals eine Qualifikationsphase, die ging 2 Tage, und zwar am 20. und 21. November 1970. Und am 22. fand dann das Finale statt, also so wie beim ESC heute. Und der Gag an diesem Ganzen, weil es heißt ja World Popular Song Festival, da können alle Länder dran teilnehmen, der Welt. Ne? Also es ist nicht nur Asien oder nicht nur in Japan irgendwelche Leute, sondern weltweit können Länder teilnehmen. Und das finde ich erstmal einen interessanten Aufhänger.
Ja, ist natürlich, also angenommen, jetzt macht jeder mit. Ich habe gerade versucht, im Kopf zu überschlagen, wie viele Länder das dann wären, aber ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln hier.
Was willst du jetzt schätzen?
Nö, lass mal.
Also ich glaube, in der UN sind 197 Länder, wenn ich das, oder 196, irgendwie so. Es wären schon einige Acts, die man dann da hören müsste. Ja. Wir hatten das ja beim Intervision Song Contest auch so, dass tatsächlich auch darüber hinaus Länder teilnehmen durften. Wir haben es ja auch beim ESC so ein bisschen mit Australien, aber die müssen eben alle Mitglieder in der European Broadcasting Union sein. Hier war es wirklich gar nicht reglementiert. Jedes Land, das wollte, konnte teilnehmen. Und das war dann auch beim ersten World Popular Song Festival, also damals Tokyo International Popular Song Festival, so. Da haben Länder mitgemacht wie Belgien, Kanada, die Tschechoslowakei, Japan natürlich als Austragungsland, Neuseeland, Südafrika, die USA, Malta und selbstverständlich auch die Bundesrepublik Deutschland.
Okay.
Ja, also damals gab es ja noch West- und Ostdeutschland. Die BRD hat teilgenommen. Und ich habe, also es gibt, und jetzt wird es ein bisschen interessant, denn es gibt eine Quelle. Man kann diese World Popular Song Festivals relativ gut was die Daten betrifft, nachschauen. Was Aufzeichnungen betrifft, wird es aber schwerer. Also auf YouTube gibt es ganz, ganz wenige nur, ganz wenige Aufzeichnungen. Und generell findet man auch nicht super viel über dieses Festival. Aber die Yamaha Music Foundation hat eine Webseite, da steht alles, aber eben auf Japanisch. Und man kann sich das übersetzen lassen, aber es holpert dann immer mal wieder. Und laut dieser Quelle trat beim ersten WPSF, so nenne ich es jetzt, Peter Pretel, wie auch immer, für Deutschland an. Den gibt es auch immer noch, ja, der lebt auch immer noch. Und jetzt wird es aber schwierig, weil der Song heißt entweder Brother Help Me oder, ein bisschen scheinbar angelehnt an Apache 207 oder wie heißt der, Bruder Hilf Mir.
Mhm. Könnte also, wirklich auch ein Song von Apache sein, ja.
Ja, es ist schwierig. Es ist vor allem deswegen schwierig, weil ich unter beiden Namen keinen Song von Peter Pretel gefunden habe, der so heißt. Aber scheinbar hieß er so. Und damit ist er damals angetreten. Von insgesamt 46 Teilnehmerländern wird er Achter. Also, ja, in Ordnung.
Ja, würde ich auch sagen. Damit, also, das sind bestimmt irgendwie, weiß nicht, 4 Punkte auf dieser Skala, die du vorgestellt hast.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Ich kann direkt mal spoilern. Also, erstmal, erster Spoiler: Das WPSF gibt es nicht mehr. Mhm. Dazu komme ich aber gleich noch, aus welchen Gründen, denn die sind auch sehr interessant, finde ich. Und ich kann auch so viel spoilern: Bei allen WPSFs, die es so gab, hat Deutschland nie gewonnen.
Ja, okay.
Aber also beim ersten Mal 1970 gewinnt Israel. Hetwa und David gewinnen mit Ani Holem Al Naomi. So hieß der Song. Und generell haben auch immer recht interessante Länder gewonnen. Hat auch mal Jamaika gewonnen und so. Und das finde ich irgendwie wieder cool. Weißt du, also das ist beim ESC auch so ein bisschen. Manchmal lernt man ja auch Länder kennen, wo man denkt, ach krass, hatte ich bisher so gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Aber auch da, ich finde das irgendwie als Aufhänger super spannend, dass alle Länder einfach mitmachen können.
Ja, also öffnet es natürlich absurd weit irgendwie, ne, die ganze Geschichte und macht es wahrscheinlich nochmal ein großes Stück diverser, was die verschiedenen Kulturen, aber auch Musikrichtungen anbelangt.
Das haben wir ja beim ESC auch, da clasht ja wirklich allein schon bei, also die Distanz in Kilometern von Portugal nach, weiß ich nicht, was ist das östlichste Land, was mitmacht, Russland war es eine Zeit lang, ist ja natürlich schon krass, also die Distanz ist gar nicht so groß auf der Weltkugel, aber musikalisch ist dann doch schon ein großer Unterschied da. Aber wenn jetzt Jamaika und Neuseeland gleichzeitig antreten, ist natürlich noch mal interessanter, ne?
Mhm.
Also ja, finde ich irgendwie spannend. Es gibt auch eine Prämie, und zwar das Werk, also wahrscheinlich dann die Leute, die den Song getextet und das Instrumental geschrieben haben, kriegen 3.000 US-Dollar Prämie und der Sänger oder die Sängerin 1.000 US-Dollar.
Ach, spannend.
Ja, weil ja. Also weißt du, wie es beim ESC ist eigentlich?
Nee, habe ich keine Ahnung, aber ich finde die Gewichtung halt sehr interessant, ne?
Erstmal das, ja. Also erstmal finde ich es tatsächlich überraschend wenig, aber wir sind ja, reden ja auch hier von dem Jahr 1970, also da ist ja auch ein bisschen Inflation noch dazwischen. Und ja, genau, also der Sänger oder die Sängerin kriegt nur ein Drittel oder ein Viertel vom Gesamtpreis, sozusagen von der Gesamtprämie. Und beim ESC habe ich auch nochmal nachgeguckt, weil ich mich dann auch gefragt habe, wie ist das eigentlich beim ESC? Kriegt man da Geld, wenn du gewinnst? Nein, natürlich nicht. Es gibt nur eine Trophäe. Aber der ESC oder die EBU an sich zahlt keine Prämien, Siegprämien aus. Es kann aber natürlich sein, dass das Land, was dann gewinnt, ihrem Künstler oder Künstlerin eine gewisse Prämie dann zahlt, aber das ist jedem Land selbst überlassen.
Ja, und ich denke, also finanziell läuft es dann ja eh, ne? Also du verdienst dann ja an anderer Stelle sehr gut damit, also dass du dann nicht noch irgendwie ein Preisgeld brauchst, ja, geschenkt.
Genau das, und da reicht es ja auch teilweise, dass du schon Dritter wirst oder so. Ne? Muss ja noch nicht mehr gewinnen, um finanziell erfolgreich danach zu sein. Ja, und das war 1970. Wie gesagt, Israel gewinnt. Und so geht es dann auch weiter. Und zwar in jedem Jahr findet dann, das wird dann eben umgenannt von Tokyo International Popular Song Festival ins World Popular Song Festival, findet dann jedes Jahr statt. Und findet auch immer im November statt. Also ungefähr, es gab auch mal Oktober, aber meistens Oktober, November. Und findet auch immer in Tokio statt. Also es ist nicht so, und das wäre wirklich auch organisatorisch sehr interessant gewesen, hätte dann zum Beispiel Jamaika dieses Festival austragen sollen. Nein, es war immer in Tokio. Und ich rede deswegen über dieses World Popular Song Festival nicht nur, weil es thematisch sehr ähnlich ist zum ESC, sondern weil wir auch ganz krass viele Leute dabei haben, die auch schon beim ESC mal teilgenommen haben oder teilnehmen werden, dann aus der damaligen Perspektive. Und zwar auch Leute, die sehr bekannt sind. Und auch generell haben da Leute dran teilgenommen, die vielleicht gar nicht mit dem ESC was zu tun haben, aber wo man sagt, ja, faszinierend, dass die mal an so einem Songwettbewerb teilgenommen haben. Und zwar gerade beim ersten World Popular Song Festival trat Frida Bocara für Frankreich an, die im Jahr zuvor, also 69, den ESC gewonnen hat für Frankreich.
Ja, da hat man sich gedacht, die hat es jetzt hier bei dem einen Event schon gerissen, die wird auch das nächste holen, ne?
Genau, und das hat sich Frankreich beim zweiten auch gedacht, nämlich Martine Clemenceau, wahrscheinlich ausgesprochen, ich weiß es nicht, ja. Wird eben 1971 tritt beim WPSF an und im Jahr danach, also wenige Monate später, von November bis dann ja, April, Mai, je nachdem, tritt sie dann auch beim ESC an, auch wieder für Frankreich, diesmal aber nicht so erfolgsgekrönt 15. Platz beim ESC.
Ja.
Ja. Und jetzt wird es spannend, denn beim dritten WPSF, also im Jahr 1973, nehmen für Schweden zwei Herren teil mit dem Namen Björn und Benny. Mit dem Song Santa Rosa. Und das sind genau die. Wir hatten ja letztens ABBA. Und ich finde es auch interessant, das habe ich in keiner Quelle gelesen, aber jetzt habe ich es gefunden in den Aufzeichnungen vom WPSF. Mit den Background-Sängerinnen damals noch, Agnetha und Annifried, das ist ABBA.
Nein.
Ja.
Ist ja und, verrückt, dass, also, dass sie es damals schon bei einem anderen versucht haben dann.
Ja, und man muss ja das nochmal hier zur Erinnerung, wer den ABBA-Podcast nicht gehört hat, 1973 hat ABBA auch schon versucht, beim ESC teilzunehmen und werden im Jahr 1974, also wenige Monate, wie gesagt, danach den ESC auch gewinnen mit Waterloo. Und hier, da treten sie dann als ABBA auf. Hier beim WPSF treten sie, obwohl sie sich zwei Monate vorher schon auf ABBA als Namen geeinigt haben, immer noch als Björn und Benny auf, mit eben den Background-Sängerinnen Agnetha und Annifried. Und auch hier haben sie keinen Erfolg. Also es ist noch nicht mal, also es ist keine gute Platzierung. Ich glaube, es sind so die direkten Platzierungen, ist teilweise schwer nachzuvollziehen, aber auf jeden Fall gewinnen sie nicht. Das ist doch interessant,
ja.
Oder?
Ja. Ja. Ja, also und ich finde, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man ja oft sagt, in der Kunst musst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ne? Und ich glaube, das ist wieder ein gutes Beispiel. Bei dem einen Musikfestival oder Contest versagen sie halt volle Kanne. Beim nächsten gewinnen sie und werden danach Weltstars. Ne? Also so, das ist, man muss halt mit Rückschlägen leben lernen.
Das ist sehr schön, das ist sehr philosophisch jetzt auch. Also hast du den Leuten was auch fürs Leben mitgegeben jetzt? Das finde ich gut.
Ja,
sollen wir hier beenden den Podcast? Ich hätte noch ein bisschen, aber.
Ist das so ein guter Schlusssatz? Ich weiß nicht. Nee, komm, mach nochmal weiter.
Okay, ja. Es ist auch noch eine andere Person, Personalie, die wir hier im Podcast noch gar nicht besprochen haben, aber ich bin mir sicher, da wird auch noch ein Podcast folgen. Und zwar 1982 beim World Popular Song Festival nimmt eine Dame teil, die im Jahr 1988 für die Schweiz den ESC gewinnen wird, und zwar Céline Dion.
Ey.
Ja, ist krass, auch da dabei, ja. Und gewinnt sogar dann den Outstanding Song Award beim WPSF. Und dazu muss man sagen, auch das ist wieder in den Quellen etwas schwierig nachzuvollziehen. Aber so wie ich es verstehe, ist es so, du kannst diesen Grand Prix sozusagen gewinnen. Es gibt aber auch noch Unterpreise, die auch vom WPSF offiziell herausgegeben werden, eben den Outstanding Song Award. Damit scheinst du nicht unbedingt den Contest zu gewinnen, aber zumindest wird der Preis vergeben.
Mhm, so nach dem Motto, dieser Song ist so besonders, dass er hier leider nicht gewinnen konnte, aber wir wollen ihn trotzdem prämieren, oder?
Ja, es ist, wie gesagt, es ist etwas schwierig nachzuvollziehen, weil es gibt dann auch irgendwann den Most Outstanding Song Award. Also es ist schwierig. Mhm. Ja, also teilweise vielleicht ein bisschen lost in translation. Dafür findet man aber immer noch auf der Seite, und das finde ich auch gut, von der Yamaha Music Foundation raus, wer immer in welchem Jahr Regisseur war von diesem Event. Und okay, wer so Kameraleute waren. Finde ich spannend, dass das da steht, aber finde ich auch gut.
Mhm. Ja, Lob für die zweite Reihe.
Genau, ja. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist immer sehr gut.
Ja, ist angebracht.
Ja. Wie gesagt, es nehmen auch noch andere Leute beim ESC teil. Das sind so wirklich die Namen, die man auch aber am meisten kennt. Und dann nehmen eben noch Leute teil, die vielleicht beim ESC so keine Rolle gespielt haben, aber dennoch auf der Weltbühne sehr bekannt sind. Und zwar im gleichen Jahr wie Celine Dion, also 1982 beim WPSF, ist auch Bryan Adams.
Okay, ja.
Der ist bekannt für Songs wie Summer of 69, kennt man. Mhm. Auch beim WPSF dabei ist Eros Ramazzotti.
Ich habe auf Eros Atomus gehofft, aber okay, den nehmen wir auch.
Leider, ja, nee, dafür war er dann zu früh vorbei. Auch mitmachen wird Latoya Jackson, die Schwester von Michael Jackson. Und auch so eine Band wie Erasure, die kennt man von Always, so ein bisschen Depeche Mode, glaube ich, Mitglieder haben auch Erasure gegründet. Also das sind wirklich teilweise Bands oder Künstler, Künstlerinnen, die sehr, sehr bekannt sind, was man vom ESC aus der aktuellen Zeit jetzt ja nicht mehr sagen kann.
Nee, verrückt, ne? Also das ist mir beim ESC tatsächlich auch schon aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, früher war es sehr viel beliebter, etablierte KünstlerInnen zu schicken.
Ja.
Zumindest in Deutschland hat das ja einfach komplett aufgehört im Grunde. Aber das ist ja wirklich ein Who is Who. Also und teilweise ja auch Weltstars, bevor sie zu Weltstars wurden.
Genau, das war ja zwar beim ESC auch so ein bisschen so, ne, Celine Dion, aber das ist eben so die klassischen Beispiele, aber wir haben ja auch schon mal festgestellt, als wir uns die deutschen Vorentscheide Anfang der 2000er angeschaut haben, dass da noch Namen dabei waren, die man heute immer noch kennt.
Ja.
Und ich glaube, diese Ära hat in Deutschland zumindest mit den No Angels im Jahr 2008 dann aufgehört. Danach.
Ja, guter Punkt, ja. Also es gab da noch den einen oder anderen Vorentscheid, wo ich sagen würde, da waren auch noch Bands und Namen dabei, die man kannte, aber klar, die No Angels, die haben dem Ganzen keinen Gefallen getan.
Nee, nicht so wirklich, ja. Das erfolgreichste Land von allen World Popular Song Festivals war Großbritannien. 5-mal haben die insgesamt gewonnen. Ein Sieg vor den USA mit 4. Also auch, wie gesagt, ich finde das immer noch faszinierend, dass man hier die USA und Großbritannien so in einer Reihe stehen hat, weil das wird beim ESC nicht passieren. Die Bundesrepublik gewinnt eben niemals, aber dafür eben Länder wie Jamaika, Kuba und auch, und das ist ihnen ja bisher beim ESC verwehrt geblieben, Australien gewinnt auch mal.
Okay, ja.
Also finde ich schön. Ja.
Weißt du, nach welchen Kriterien die jeweiligen Länder ihre Acts geschickt haben oder war das so ein Label-Ding, was die Labels irgendwie unter sich ausgemacht haben, wen sie da hinschicken?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nichts gefunden zu irgendwelchen Vorentscheiden in den einzelnen Ländern. Mhm. So wie ich das verstehe, ist das auch ein reines Jury-Voting, was am Ende das Siegerland bestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch Labels eine Rolle gespielt haben, weil das ist ja auch von Yamaha organisiert. Mhm. Ich weiß nicht, in welchem, was für einen Arm die dann in die Branche hatten, was man da dann gesagt hat. Aber das ist eine gute Frage. Das ist alles leider so ein bisschen schwierig rauszufinden, weil eben Quellen sind auf Japanisch teilweise oder etwas, ja, Lost in Translation. Und dafür ist es dann auch fast schon wieder zu lange her.
Ja.
Und ich finde, man sieht auch allein an der Quellenlage auf YouTube, wie viele Videos es da gibt, nämlich nicht viele, dass das so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist, dieses Festival, was schade ist.
Ja, total. Also ich höre ja heute zum ersten Mal davon.
Ja. Bis 1987, also von 1970 bis 87 hat es jährlich stattgefunden. 1988 wurde es dann abgesagt. Und zwar kurz vorher erst. Und der Grund ist, also der hat mich sehr überrascht. Das war sehr interessant, finde ich. Nämlich damals, im Jahr 1988, genauer am 19. September, also wie gesagt, im November 88 soll das Festival stattfinden, im September 88 bricht der damalige Kaiser Japans Hirohito, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber ja, so heißt der Kaiser oder hieß er, ist er in seinem Palast zusammengebrochen, weil er Krebs im Zwölffingerdarm hatte. Und was ich daran so spannend finde, das wusste man schon, aber er nicht. Weil er wurde ein Jahr zuvor schon mal operiert an der Bauchspeicheldrüse und die Ärzte haben damals dann eben diesen Krebs auch diagnostiziert, haben ihm das selbst aber nie mitgeteilt, weil das wohl japanische Tradition ist.
Wenn du sterbenskrank bist, sagt es dir niemand? Ist Tradition da, oder?
Ja, das war, also scheinbar ist es so, dass man den Kaiser nicht darüber informiert, dass er krank ist. Der hat einfach weiterzumachen, so nach dem Motto. So interpretiere ich das.
Wow, okay.
Ja, und er hat das so lange gemacht, ein Jahr noch knapp, bis er dann eben zusammengebrochen ist. Und der lag dann ja wirklich im Sterben. Und deswegen hat man dann gesagt, nee, also hier, das ist uns jetzt zu pietätlos. Wir machen jetzt, sagen, das Festival ab. Mhm. Und der ist dann auch gestorben am 7. Januar 89. Und 1988 hätte übrigens, und es gibt noch die Liste an Leuten, die hätten teilnehmen sollen. Auch da wahrscheinlich, also die schon feststanden, die man jetzt aber, die wahrscheinlich nicht vollständig war, weil dafür waren es zu wenige. Aber da ist mir ein Name direkt ins Auge gesprungen. Für Australien hätte antreten sollen Kylie Minogue.
Ach was.
Ja, 88. Ist doch faszinierend, oder?
Ja, verrückt.
Ja. Und tatsächlich war diese Absage im Jahr 1988 dann auch ein bisschen so der Sargnagel für dieses ganze Festival. Es hat dann noch einmal stattgefunden, aber in leicht abgewandelter Form, und zwar im Jahr danach, 89, das letzte World Popular Song Festival als Charity-Konzert für die UNICEF. Also da wurde tatsächlich Geld gesammelt. Das war weniger jetzt ein Wettbewerb, sondern eher so eine Art Live Aid, könnte man sagen. Mhm. Ne? Also verschiedene Leute treten auf und sammeln Geld. Verschiedene Leute sind so Leute wie Stevie Wonder und Bonnie Taylor.
Ja.
Also jetzt auch keine No-Names. Und da wurden, das finde ich auch interessant, nämlich die Zahl ist exakt auch wieder in den Quellen drin, wie viel Geld dort gesammelt wurde, und zwar etwas über 11 Millionen Yen. Und wenn man das umrechnet, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich bin da über mehrere Währungen drüber gesprungen, weil ich wollte wissen, wie viel das heute in Euro ist. Aber du kannst natürlich, 89 gab es ja noch keinen Euro. Das heißt, du musst das erst in US-Dollar umrechnen und dann von US-Dollar in heutige Euro.
Oh wow, ja.
Ja, und ich kam da auf einen Wert von insgesamt etwa 180.000 Euro heute.
Okay, ja.
Was mich etwas überrascht hat tatsächlich, also es ist natürlich viel Geld, aber wir sind da vielleicht etwas verwöhnt, was Friendly Fire betrifft.
Ja, habe ich weil wir auch brauchen, gerade überlegt, ja.
Also wir machen das ohne Stevie Wonder. Ne?
Ja, aber also grundsätzlich, jeder Euro ist ein guter Euro. Ich finde, bei solchen Sachen muss man immer drauf gucken, was kostet mich so ein Event, ne? Was für Ausgaben habe ich. Und wenn das dann irgendwie in keinem Verhältnis zu dem steht, was mit Spenden eingenommen wird, dann sollte man sich vielleicht überlegen, das Geld direkt zu spenden. Aber
ja.
Ja.
Ja, wir haben da ja es relativ gut hinbekommen, dass die Jungs da auf ihre horrende Gage verzichtet haben, sonst wäre Friendly Fire da ja nicht finanzierbar gewesen.
Ja.
Das war das letzte Aufbäumen sozusagen vom World Popular Song Festival. Danach gab es nie wieder eins, bis heute nicht.
Und krass, ja.
Da gibt es auch keinen jetzt, wie beim Intervision Song Contest, kein Aber, sondern es war einfach rum.
Kein Stefan Raab, der irgendwie nochmal kam und sagte, komm Leute.
Nee. Tatsächlich nicht. Ich fände es tatsächlich super, wenn man das irgendwie nochmal machen würde. Denn es gibt ja auch, ich glaube, du meinst das gleiche Event, was ich meine, also im Kopf habe jetzt, was du am Anfang gesagt hast, was es da noch gibt. Weil man hat ja den ESC auch mal in anderen Regionen auch mal ausprobiert sozusagen. Und aber weltweit einen Song Contest zu machen, finde ich irgendwie eine coole Idee. Und also hier, die Yamaha Music Foundation, könnt ihr das nicht nochmal irgendwie wenigstens einmal noch machen?
Auf die guten alten Zeiten und wir hätten hier was Schönes zu reacten. Ich finde es spannend. Ich glaube, es braucht da auch so einen Player wie Yamaha, weil ich vermute jetzt mal, die haben in der Musikbranche halt ein starkes Standing. So, wenn die sagen, ey, wir wollen hier was machen, ein Event, dann gucken auch die Musiklabels genau dahin, wen sie schicken können, weil es natürlich auch gute Promo. Also ich glaube, ne, wenn du sowas machst, so, dann hilft es, wenn das ein großer Player auf dem Markt ist. Ich finde es spannend, dass es, also es gibt ja einige Events, die wir mittlerweile kennen, und der ESC ist halt der einzige, der so beständig jedes Jahr abliefert. Und ich glaube, das macht auch den ESC aus, dass es da mittlerweile diese lange Tradition gibt, auf die man zurückblicken kann. Ja. Und ich,
ja, das, ja.
Ich meine übrigens nicht den American Song Contest, ne?
Ach, also, okay.
Nee.
Okay, ne? Dann bin ich mal gespannt, weil daran habe ich jetzt gedacht.
Okay. Dachte ich mir.
Ja, aber du hast recht, das ist generell vielleicht ein interessanter Gedanke, ob sowas überhaupt wie der ESC, also wenn man jetzt das exakt gleiche Verfahren nehmen würde, aber es hätte es einfach die ganze Zeit nicht gegeben, man würde jetzt damit anfangen, ob man wirklich das auch jedes Jahr machen würde oder ob man das jetzt einmal macht und dann würden alle sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Genauso wie mit Wetten, dass, weißt du, alle haben sich immer irgendwie so ein bisschen gefreut, ah, jetzt kommt das nochmal einmal im Jahr. Aber wäre die Idee in den 80ern nicht gefallen und man hätte sich jetzt überlegt, ja, wir machen da Wetten und da kommen irgendwie Promis und die reden dann da irgendwie stundenlang über irgendeinen Film, hätte jeder gesagt, das machen wir nicht, was ist das für eine scheiß Idee?
Ja, ja, das stimmt. Ja, faszinierend. Also ich finde es auch tatsächlich interessant, das mal weltweit zu denken, ne? Und dann irgendwie die USA hier gegen Großbritannien antreten zu lassen. Interessantes Konzept. Also ich glaube, völlig absurd, sich vorzustellen, jedes Land würde jemanden schicken. Das würde ja komplett eskalieren. Aber
ja.
Nee, vielen Dank.
Ja, ich dachte, das ist mal ganz interessant, auch wieder ein bisschen außerhalb der Bubble zu gucken, was es da noch so gibt. Weil wer sich für ein ESC interessiert, der interessiert sich, glaube ich, generell für solche teilweise etwas weirden, aber sehr interessanten Songfestivals.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist immer auch noch Platz für ein weiteres weirdes Songfestival neben dem ESC.
Ja.
Sehr cool. Andi, vielen Dank, dass du das vorgestellt hast. Vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Wenn ihr sagt, irgendwie ESC ist ein spannendes Thema, interessiert mich mehr, schaut doch mal bei uns bei Steady vorbei. Da kriegt ihr ab 5 Euro alle 2 Wochen eine exklusive Folge mit weiteren spannenden Themen rund um den ESC-Kosmos und aktuell auch jede Woche eine kurze Folge mit den aktuellen Neuigkeiten zum ESC 2024.
Das ist richtig, genau. Diese Woche bist du wieder dran. Kommt immer am Freitag, hoffentlich, Mikkel.
Toi, toi, toi.
Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.